Vertrauen ist ja nur ganz schwer wiederherzustellen, meistens gar nicht. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal eine ähnliche Geschichte erlebt wie diese hier.
Das war in der Schulzeit, da hat meine damals beste Freundin mein Tagebuch gelesen, ohne dass ich das erst mitgekriegt habe. Und ich habe es gemerkt, weil ich das aufgemacht habe und sie Anmerkungen an den Rand geschrieben hatte. Und ich bin total sauer gewesen und sie konnte das irgendwie gar nicht nachvollziehen, hatte ich das Gefühl. Und sagte auch von wegen, das lag doch da offen rum. Und ich wusste ja nicht, dass ich da nicht reingucken kann. Und ich fand das unmöglich. Und danach ist unsere Freundschaft auch merklich abgekühlt. Und heute haben wir eigentlich so gut wie keinen Kontakt mehr.
Tja, und was für die beiden Freundinnen gilt, das kann man vielleicht auch auf eine höhere Ebene übertragen. Kann man dem Staat vertrauen? Die Zyniker unter uns sagen, natürlich nicht, aber es gibt da schon Unterschiede. Dem Iran zum Beispiel vertraut kaum ein anderes Land dieser Erde, aber gerade der Iran reklamiert für sich der internationalen Gemeinschaft und sogar auch auf die Einhaltung der Genfer Konvention überhaupt nicht vertrauen zu können, weil Saddam Husseins Chemiewaffenangriffe von der Welt toleriert wurden, damals während des Iran-Irak-Kriegs. Also Vertrauenswürdigkeit hängt auch von der Perspektive ab. Der Politikwissenschaftler Andreas Bock von der Uni Augsburg beschäftigt sich mit internationalen Verträgen und Vertragsbrüchen demzufolge. Auch schönen guten Morgen, Herr Bock.
Guten Morgen.
Fangen wir mal mit Deutschland an. Die Nazis hatten ja so ziemlich alles an Vertrauen verspielt, was überhaupt ging mit ihrem bestialischen Krieg, in dem jede Regel gebrochen wurde. Wie hat denn die Bundesrepublik Vertrauen zurückgewonnen?
Na, zum einen, glaube ich, muss man darauf hinweisen, dass natürlich nach 1945 die weltpolitische Situation eine ganz andere war. Sozusagen der Konflikt mit der Sowjetunion begann so ein bisschen an der Berlin-Frage sich aufzuladen, und deswegen war es, glaube ich, auch für die Westalliierten wichtig, da eben auch einen Verbündeten zu haben, und da kam eben Deutschland ins Spiel, und Deutschland, glaube ich, hat dann einfach auch in den richtigen Momenten einfach auch das richtige Verhalten gezeigt, und deswegen konnte man Deutschland schnell wieder so Vorschusslorbeeren geben oder Vorschussvertrauen geben, auch mit der Wiederbewaffnung, mit der Aufnahme in die NATO. Und Deutschland ist ja quasi diesem Anspruch gerecht geworden, insofern als dass es eben keine revanchistischen Ambitionen gezeigt hat, was sicherlich so eine Sorge war, die man vielleicht nach 1945 haben musste.
Aber zunächst mal war es ein zweckgebundenes Vertrauen.
Würde ich sagen, auf alle Fälle. Ja, es war eben durch die außenpolitische, sicherheitspolitische Großlage bedingt, dass man einfach Deutschland, diese Mittelmacht, zentral brauchte. Und deswegen ist man da sicherlich auch, war es auch leichter, würde ich sagen, für die USA, für die Westalliierten da diesen Schritt zu gehen.
Das
nicht
war
ohne Widerstand, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf. Mhm. Also wenn man jetzt an Frankreich denkt beispielsweise, die Erbfeindschaft, die haben das sicherlich mit sehr, sehr kritischem Blick verfolgt, dass Deutschland da wieder zurückkehrt in das Konzert der Mächte.
Ja, man kann auch sagen, das war ja eine historische Chance für Deutschland überhaupt, nach diesem Desaster zurückzukehren. Haben sich denn die Deutschen seit 1945 an Verträge mit anderen Ländern gehalten?
Natürlich.
An alle?
Das ist immer so eine Frage. Also ich würde sagen, an alle wichtigen. Mir wäre jetzt kein Beispiel erinnerlich, wo Deutschland ganz bewusst außenpolitische, völkerrechtliche Verträge verletzt hätte. Das wäre sicherlich schwierig gewesen.
Mhm. Es gibt natürlich ein Beispiel aus den 90ern, das sicher eher umstritten ist. Da war nämlich Deutschland mit dabei beim NATO-Beschluss, Jugoslawien anzugreifen. Und da haben viele vom Bruch des Völkerrechts gesprochen, weil es ja eben auch kein UNO-Mandat gab. War das eine Art Vertrauensbruch?
Ich glaube, ich würde da, also ja, Sie haben recht, das kann man genau so lesen, dass es eben, es gab keine Mandatierung durch den UN-Sicherheitsrat, der war eben durch das Veto Russlands blockiert, das ist ja ein ständiges Mitglied mit einer Vetomacht. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich, es gibt Werte, für die UN stehen, es gibt völkerrechtlich verbindende Verträge, auch wie die Menschenrechtskonvention und so weiter, die eben auch Übergriffe gegen Minderheiten, im Falle, da würde ich argumentieren, die Kosovo-Albaner, verbieten. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, steht halt Legalität gegen Legitimität. Das hat ja damals auch Habermas in einem schönen Beitrag für die Zeit aufgegriffen und argumentiert, also wenn sozusagen das UN-System verhindert, dass man für die Rechte, für die Idee, für die das UN-System eigentlich nach 1945 geschaffen wurde, wenn es das verhindert, dann kann man in so einer Situation auch sagen, dann muss die Legitimität, die Legalität übertrumpfen. Allerdings hat er auch argumentiert, dass das kein Einzelfall sein darf. Und dann wären wir beispielsweise schon wieder bei Syrien oder wir wären bei Ruanda. Es gibt eine ganze andere Reihe von Beispielen, wo man sich dieser legitimen Verpflichtung dann eben, wo man ihr ja nicht gerecht geworden ist. Also ich würde sagen, ja, Deutschland hat formal gesehen natürlich das Völkerrecht verletzt damals, als es gesagt hat, wir ziehen in den Kosovo-Krieg. Auf der anderen Seite glaube ich eben für ein höheres Ziel im Sinne auch der Idee, für die UN eigentlich nach 1945 gegründet wurde.
Das scheint ja im Moment auch immer wieder diese Konfliktlinie zu sein, dass es gar nicht um direkte Vertragsbrüche geht oder um konkrete Völkerrechtsbrüche, sondern dass eben genau, wie Sie es angesprochen haben, eigentlich zwischen Legitimität und Legalität da eben der Konflikt sich entscheidet. Kommen wir mal zu dieser ganz aktuellen Affäre, diesem Vertrauensbruch, wie ihn viele Politiker nennen, mit der Abhöraffäre Merkel und dem Handy. Kann man das einreihen in so eine historische Konfliktreihe?
Ja und nein. Also es hat natürlich, wie man glaube ich so bei uns sagen würde, hier in Schwaben sah der Geschmäckle. Also man macht es natürlich nicht. Gleichzeitig, auch wenn ich mir jetzt so die Medienberichterstattung anschaue, habe ich schon so das Gefühl, also man, es kriegt jetzt so einen Drive, den es eigentlich schon davor hätte haben müssen. Weil natürlich hört man nicht das Telefon von Frau Merkel ab oder von Herrn Hollande, das ist keine Frage. Ja, aber man hört auch nicht mein Handy ab, ja, oder ihres. Also ich meine, es gibt verfassungsrechtliche Bestimmungen, die das verhindern. Ohne Richterbeschluss ist das nicht möglich. Und wir wissen ja, dass das ja vollkommen pauschal erfolgt ist. Und eigentlich an der Stelle liegt ja bereits der Skandal, der Vertrauensbruch, dass ein Verbündeter, in dem Fall die USA, offensichtlich den Bürgern eines anderen verbündeten Landes Deutschlands soweit nicht vertrauen oder eben auch da nicht der Regierung nicht vertrauen und nicht sagen, wir haben da einen konkreten Verdacht gegen die Person A, B oder C und deswegen würden wir da gerne nach richterlichem Beschluss die Telefone oder die Briefe überwachen. Also der Skandal hat ja bereits da begonnen und sozusagen auf einer zweiten Ebene, dass Frau Merkel dazu nichts gesagt hat. Also eben, da würde ich sagen, es gibt ja einen Vertrauensbruch, auch so gesehen von mir als Bürger gegenüber meiner Repräsentantin Frau Merkel, die damals ja schon nichts Großes gegenüber Obama gesagt hat, außer dem legendären Satz, das Internet, das ist ja alles Neuland für uns. Mhm. Also da begann es ja bereits.
Also im Grunde wird der Bürger da, beziehungsweise der führende Politiker mal genauso behandelt wie der Bürger. Das ist natürlich irgendwie auch ein satirischer Ansatz. Wenn es nicht so ernst wäre, vielleicht noch ganz kurz Ihre Einschätzung dazu. Wird das am Ende große Wellen schlagen? Wird das zu einem langfristigen Vertrauensbruch zwischen den USA und Europa führen?
Ja, ist natürlich immer eine gewagte These. Ich würde sagen, nein. Also es gibt ja auch jetzt schon so Hinweise darauf, dass natürlich Frau Merkel massiv Kritik äußern wird. Sie wird klar sagen, das geht so nicht, aber gleichzeitig wird sie auch diesen Spagat schaffen müssen, den Partner USA nicht zu vergrauen. Das gilt für Europa. Also es ist eine eng gewachsene Partnerschaft zwischen den USA und Europa und es ist jetzt einfach auch nicht denkbar, dass man sich sozusagen trennt, dass da irgendwie so ein dauerhafter Keil dazwischen gerät. Und Sie haben am Anfang diesen schönen Einspieler gehabt von den beiden Freundinnen, wo die eine nicht verstanden hat, was das Problem ist. Ich glaube, die USA verstehen gar nicht so richtig, was das Problem bei uns Europäern jetzt ist. Die Amerikaner machen ja nichts anderes, als zu gucken, wie kann ich meine nationale Sicherheit möglichst hochhalten. Und ein Kollege von der Forschungseinrichtung aus den USA hat es jetzt irgendwie in einem Interview gesagt, naja, wenn man guckt, der Vorgänger von Merkel hat enge Beziehungen zu Putin. Man könnte noch hinzufügen, von Merkel kommt aus Osteuropa, spricht irgendwie fließend Russisch. Da muss man doch misstrauisch sein.
Also ja. Vertrauen ist eben auch doch wieder eine Frage der Perspektive. Ich danke Ihnen herzlich für diese Einschätzung. In der Politikwissenschaft Andreas Bock von der Uni Augsburg war das.